Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Motive. Aber zugleich bilden diese 7 Sendscheiben auch eine Einheit. Es sind 7 Sterne in der Hand des Sohnes des Menschen. Also ein Sternbild, ein 7-Gestirn. Im Wesentlichen ist es immer wieder die gleiche Botschaft, immer wieder die gleiche Problemlage. Und wir haben gesehen, im 6. Sendschreiben, in dem Sendschreiben nach Philadelphia, da ging es um den Gegensatz zwischen Niedrigkeit und Hoheit. Und wir haben damals gesagt, der Weg zur Erhöhung auf den Königsthron führt hier in diesem Leben durch Erniedrigung, durch Schwachheit. Im letzten Sendschreiben geht es um den Gegensatz zwischen Armut und Reichtum. Und der Weg zu wahrem Reichtum, zu diesem unvergänglichen Schatz, der im Himmel aufbewahrt wird, der führt hier in diesem Leben durch Armut. Ich hatte beim letzten Mal nicht die Zeit, diesen Gedanken weiter auszuführen. Ich hatte aber angekündigt, dass ich darüber noch sprechen werde. Heute nun werde ich darauf eingehen, wie das zu verstehen sei. Gold aus dem Feuer. Ich lese aus Offenbarung 3 nur 2 Verse, die Verse 17 und 18. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und leide keinen Mangel, und du nicht weißt, dass du der Unglückselige, Bemitleidenswerte, Arme, Blinde und Nackte bist, rate ich dir, von mir im Feuer ausgeglühtes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, um dich anzuziehen, damit deine schmähliche Nacktheit nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen einzureiben, damit du sehen kannst. Wir neigen uns noch einmal zum Gebet. Vater, wir bitten dich, öffne uns die Augen, dass wir die Wunder sehen können in deinem Gesetz. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, in diesen Versen spricht nicht ein Dichter zu uns, auch kein Prophet, auch kein Apostel. Vielmehr lesen wir hier, dies sagt der Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Möchten wir das doch begreifen? Was für tiefe, heilige Wahrheiten aus seinem Mund kommen, dass wir uns beugen vor dem, der hier spricht, und anbeten. Sieh, dieser Gemeinde hier ist Furchtbares widerfahren. Wenn wir im Buch der Offenbarung weiterblättern, bis zum Kapitel 16, da hören wir inmitten der endzeitlichen Gerichte, da hören wir plötzlich wieder den Ruf dieses treuen, wahrhaftigen Zeugen. Und er ruft seiner bluterkauften Gemeinde zu und bezeugt in Kapitel 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt herumlaufe und man nicht seine Blöße sehe. Genau das ist hier passiert in der Gemeinde in Laodikia. Diese Gemeinde hat nicht gewacht und hat ihre Kleider nicht bewahrt. Und so sind sie abhanden gekommen und sie läuft wieder nackt herum. Und weiß es nicht. Sie ist völlig erblindet. Darum sagt der Herr hier, du bist der Unglückselige. Und doch hat der Herr diese Gemeinde noch nicht wieder verstoßen. Er hat sie noch nicht wieder aus seinem Mund ausgespien. Er wartet zu. Gibt noch Zeit. Es gibt noch Hoffnung. Ganz zu Beginn dieser Reihe über die Sendscheiben, da hatte ich schon einmal diesen Satz gesagt. Das ist Gnade, dass der Sohn Gottes mit seiner Gemeinde ins Gericht geht, solange es noch Zeit ist, Buße zu tun. Hier spricht der Weltenrichter. Er spricht das Urteil über diese Gemeinde. Aber es ist noch kein endgültiges Urteil. Er zeigt ihr einen Ausweg, noch bevor das endgültige Urteil gesprochen wird. Er gibt dieser Gemeinde in Laodikia einen Rat, den sie beherzigen, den sie befolgen können. Hüten wir uns vor unseren eigenen Ratschlägen. Wir sind oft so voreilig. Als wüssten wir schon alles. Nein, wir wollen seinen Rat hören und genau bedenken, was er hier sagt. Er sagt, Vers 18, ich rate dir, von mir im Feuer ausgeglühtes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Nun, was ist das für ein Gold, das im Feuer gebrannt oder ausgeglüht oder geläutert ist? Wir bekommen einen Hinweis darauf aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es im ersten Kapitel, Vers 6, darüber jubelt ihr, nämlich über das im Himmel aufbewahrte Erbteil. Darüber jubelt ihr, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch die verschiedensten Prüfungen in Betrübnis geraten seid. Darum, dass die Echtheit eures Glaubens sich als wertvoller erweise als Gold, das vergänglich ist und dennoch durch Feuer geprüft wird. Und so wird euch Lob und Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt hier, das Gold dieser Erde ist ein vergänglicher Reichtum. Aber schon dieses Gold, welches vergeht, wird durch Feuer geprüft, ob es echt ist. Wie viel mehr muss euer Glaube durch Feuer geprüft werden? Ist doch der Glaube, wenn er bewährt ist, ein Reichtum, der nicht vergehen wird. Und daraus folgt, euer Glaube ist Gold, das durch Feuer geprüft wird, aber unvergängliches Gold. Ein unvergänglicher Reichtum. Der Sohn des Menschen sagt zu der Gemeinde in Smyrna im zweiten Sendschreiben, Offenbarung 2, Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, doch du bist reich. Ihr Glaube befindet sich im Feuer, wird geprüft, bewährt und darum sind sie reich. Und da besteht ein Zusammenhang jetzt mit diesem letzten Sendschreiben, mit diesem Rat von Jesus. Wir müssen sorgfältig beachten, was hier geschrieben steht. Ich rate dir, von mir im Feuer ausgeglühtes Gold zu kaufen. Er sagt nicht, ihr sollt dieses Gold suchen oder ihr sollt es von mir erbeten oder ihr sollt es aus meiner Hand nehmen, sondern ihr sollt es kaufen, also gegen Bezahlung erwerben. Hinter diesem Ausdruck kaufen verbirgt sich eine geistliche Wahrheit, die wir bei der Behandlung des Sendschreibens nach Philadelphia schon einmal erwähnt haben. Es gibt hier nämlich einen Zusammenhang mit jenem Gleichnis vom verborgenen Schatz, der im Acker vergraben ist. Matthäus 13, Vers 44. Da findet jemand einen Schatz im Acker und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Also dieser Mann erwirbt diesen Acker gegen Bezahlung und zwar bezahlt er mit all seinem Besitz. Und so kauft er den Acker. Aber er gewinnt dadurch einen Schatz, der ihn erst recht reich macht. Er gelangt zu einem viel herrlicheren Reichtum. Wir hatten damals gesagt, der vergrabene Schatz, das ist ein Bild für das Geheimnis oder für die Geheimnisse des Königreichs. Es ist also ein geheimes Wissen, eine verborgene Weisheit. Und wer sie besitzt, der besitzt den Schlüssel zum Königreich im Himmel. Indem Jesus dieses Gleichnis erzählt in Matthäus 13, greift er einen Gedanken auf, der schon im Alten Testament enthalten ist. Und zwar in der sogenannten Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Von dort nimmt Jesus diesen Gedanken auf und kleidet ihn ein in dieses Gleichnis. Wir schauen uns das kurz an und gehen ins Buch der Sprüche. Da finden wir in Sprüche 3, Vers 13, die folgende Seligpreisung. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist besser als Gold. Es heißt hier, es ist besser, Weisheit zu erwerben oder zu erhandeln als Silber und Gold. Weiter, Vers 15. Wertvoller ist sie als Perlen, also diese Weisheit. Wertvoller ist sie als Perlen und alle deine Kostbarkeiten kommen an Wert ihr nicht gleich. So dann Vers 16. Langes Leben ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Das bedeutet, wenn du diese Weisheit erlangst, dann wirst du ewiges Leben haben. Einen wahren Reichtum. Dieser Gedanke wiederholt sich in verschiedenen Variationen. Kapitel 4 von Sprüche, Sprüche Kapitel 4, Vers 5, da heißt es, Gne Chochma, Gne Vina, also kaufe Weisheit, kaufe Einsicht. Dieses hebräische Wort, Gana, heißt kaufen. Und dann in Vers 7, Sprüche 4, Vers 7, der Anfang der Weisheit ist, kaufe Weisheit. Und jetzt kommt's. Uvechol kinyanecha, gnevina. Und mit allem, was du besitzt, kaufe Einsicht. Diesen weisheitlichen Satz nimmt Jesus auf und gibt ihm jetzt die Gestalt jenes Gleichnisses vom verborgenen Schatz. Was ist das für eine Weisheit? Wir hatten gesagt, es geht um ein geheimes Wissen über das Königreich Gottes. Aber was ist das für eine geheime Weisheit? Am Beginn des ersten Korintherbriefs, da spricht Paulus ausführlich darüber. Zum Beispiel gleich zu Beginn von Kapitel 4, da sagt er, wir, nämlich die Apostel, sind die Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und in Kapitel 2 des ersten Korintherbriefs geht er näher ein, auf dieses Geheimnis Gottes. Er sagt dort, es ist eine verborgene Weisheit. Nämlich darum, weil die Menschen in ihrer Weisheit sie nicht finden können. Nur dem, der den Geist Gottes empfangen hat, ist es überhaupt möglich, diese Weisheit verstehen zu können. Wer den Geist nicht hat, kann sie nicht erkennen. Sie ist ihm eine Torheit. Aber auch Unmündige, sagt Paulus, verstehen sie nicht. Fleischliche verstehen sie nicht. Nein, nur geistlich Gereifte verstehen sie. Und in Kapitel 1 fasst Paulus diese göttliche Weisheit zusammen in diesem Ausdruck, das Wort vom Kreuz. In dem gekreuzigten Messias findet diese Weisheit ihre reinste Ausprägung. Das von Christus verkündete Geheimnis hat seine höchste Vollendung auf Golgatha. Er selbst, Jesus, geht den Weg konsequenter Selbsterniedrigung bis zum Tod am Kreuz. Warum? Paulus erklärt im Kapitel 1, weil Gott das Schwache erwählt hat, das Unedle, das Verachtete, das Törichte. Gott hat das erwählt, was nichts ist vor der Welt, damit kein Mensch vor Gott sich rühmen könne. Und darum macht auch Christus sich selbst zu nichts, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn, damit alle Ehre dem Vater allein zukomme. Und dann verherrlicht der Vater den Sohn. Er erhöht ihn und verleiht ihm den Namen, der über alle Namen ist. Dieses Geheimnis, diesen Ratschluss Gottes kann man in vielen Psalmen wiedererkennen. Zum Beispiel auch in dem Psalm von Hanna, 1. Samuel Kapitel 2. Da lesen wir in Vers 8, er, also Gott, hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Aber diese Weisheit, dieses Wort vom Kreuz, steht der Weisheit dieser Welt diametral entgegen. Gemäß der Weisheit, die wir in dieser Welt vorfinden, ist das Hohe erstrebenswert, das Ruhmreiche, das Angesehene und Starke, das Reiche und Erhabene. Und diese Weisheit der Menschen, auch sie hat einen Ort, wo sie ihre reinste Ausgestaltung findet, ihre höchste Vollendung. Und das ist die große Stadt Babylon. Wir lesen von dieser Stadt in Jesaja 47, einem wichtigen Kapitel. Und dieses Kapitel spricht über die Tochter Babel. Das ist diese Frau namens Babylon. Und Gott sagt zu dieser Frau in Vers 10, deine Weisheit und dein Wissen, sie haben dich irregeführt. Und in Kapitel 47 von Jesaja, da treten sie auf, die Weisen von Babel, seine Ratgeber und Zauberer mit ihren Bannsprüchen. Seine Himmelsvermesser und Sternebeobachter, das sind die Weisen dieser Welt. Sie haben die Stadt Babylon hervorgebracht. Und wenn Gott sie am Ende ins Verderben stürzt, in Offenbarung 18, dann macht er die Weisen dieser Welt mit ihrer ganzen Weisheit zunichte. Wir sehen in der Heilsgeschichte diesen Gegensatz zwischen Babylon und Golgatha. An der großen Stadt Babylon zeigt sich die Weisheit der Menschen. Und auf Golgatha zeigt sich die Weisheit Gottes. Und diese Weisheit ist bildhaft erkennbar in diesem im Acker vergrabenen Schatz, den einer fand und vor Freude darüber ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte jenen Acker. Alles Weitere, was ich jetzt sagen werde, hat zu tun mit diesem Gleichnis. Es ist mein Ziel, dieses Gleichnis besser zu verstehen. Wir werden es aus verschiedenen Perspektiven betrachten und den Gedanken in diesem Gleichnis immer weiter vertiefen und dann sehen, wo wir herauskommen, zu welchem Ergebnis wir kommen. Und wir fangen an, in Matthäus 19. Da lesen wir diesen Bericht ab Vers 16 von dem reichen Jüngling. Er kommt zu Jesus und sagt zu ihm, Lehrer, so spricht er ihn an. Lehrer, und das ist eigentlich dann die Entsprechung für Rabbi, aber im Griechischen ist das Didaskale, also Lehrer. Die meisten Übersetzungen sagen hier Meister. Aber im Griechischen ist das Wort für Lehrer und das ist bedeutsam. Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben erlange? Und dann antwortet ihm Jesus, also wir können jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, Aber am Schluss sagt er ihm Folgendes: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deinen Besitz, gib's den Armen, und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Siehst du, das ist genau das gleiche Grundmuster wie in jenem Gleichnis. Im Gleichnis, da findet jemand diesen Schatz im Acker, er geht hin, verkauft alles, was er hat, kauft diesen Acker und gewinnt diesen Schatz. Und Jesus sagt zu diesem jungen, reichen Mann: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz gewinnen im Himmel. Genau das gleiche Muster. Doch Jesus fügt zugleich etwas hinzu. Und komm, folge mir nach. Also tritt in meine Nachfolge, werde mein Jünger. Und das Wort Jünger, das ist im Griechischen eigentlich der Schüler, Mathetes. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Schüler zu werden und von ihm, dem Lehrer, zu lernen. Nachfolge heißt, er, der Lehrer, nimmt seinen Schüler mit auf einen Weg und führt ihn ein in seine Weisheit. Weiht ihn ein in die Geheimnisse des Königreichs. Und das ist nicht etwas für Anfänger, hatte Paulus gesagt. Diese Weisheit ist nicht für Unmündige, die noch fleischlich sind. Diese Weisheit, die verstehen nur die geistlich Gereiften. Paulus gebraucht dort in 1. Korinther 2 ein Wort. Also er sagt, also wir reden diese Weisheit bei den Erwachsenen, oder man kann auch sagen, bei den Vollkommenen. Und das ist genau das gleiche Wort, das hier bei Jesus in Matthäus 19 steht: Wenn du vollkommen sein willst, Teleios, das gleiche Wort. Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe deinen Besitz und dann werde mein Schüler. So wirst du die Weisheit Gottes gewinnen, die viel wertvoller ist als Silber und Gold. Und dann wirst du den Schlüssel zum himmlischen Königreich besitzen, mit all seinen Schatzkammern. Aber diese Weisheit muss man zu verstehen lernen. Das braucht Zeit. Da muss man reifen. Es ist ein Weg zu dieser Weisheit. Doch vorher muss er alles verkaufen, was er besitzt. Jesus hatte gesagt in Lukas 14, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht mein Schüler sein. Warum nicht? Weil ein Schüler nicht höher sein kann als sein Lehrer. Weil ein Sklave nicht größer ist als sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Wenn sie ihn gehasst haben, dann werden sie auch uns hassen. Wenn sie ihn verfolgt haben, werden sie auch uns verfolgen. Wenn Jesus das Kreuz erduldete, dann müssen auch wir das Kreuz erdulden. Wenn er in den Tod ging, müssen auch wir in den Tod gehen. Und darum gilt auch, wenn er schwach wurde, müssen auch wir schwach werden. Und wenn er arm geworden ist, müssen auch wir arm werden. Und so vollzieht sich allmählich die Einführung in seine Weisheit. Denn eben darin besteht ja die Weisheit Gottes. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Das ist das Wesen der Nachfolge. Und Nachfolge ist das Kennzeichen der Heiligen. Das wird auch im Buch der Offenbarung gesagt. In Offenbarung 14, da wird mit nur wenigen Pinselstrichen ein Charakterbild der Heiligen gemalt. Und da heißt es in Offenbarung 14, Vers 4 unter anderem Folgendes: Das sind die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Bei diesem Satz wird man erinnert an die Worte jenes Schriftgelehrten, der zu Jesus kam und zu ihm sagte: Lehrer oder Rabbi, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Willst du das auch? Hast du diese Worte schon einmal zu deinem Herrn gesagt? Ist das dein fest beschlossener Vorsatz? Dann musst du auch wissen, was der Herr diesem Mann zur Antwort gab. Jesus sagt hier etwas sehr Grundsätzliches über Nachfolge. Er antwortet nur: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen könnte. Schau, hier spricht Jesus von seiner Armut. Er hat nicht einmal ein Bett. Aber genau genommen stimmt ja das gar nicht. Wir wissen, dass Jesus ein Haus hatte am See Genezareth in Kapernaum. Und da hatte er bestimmt auch ein Bett. Das heißt, dieses Wort von Jesus aus Matthäus 8, Vers 20 verweist auf eine tiefer liegende Bedeutung. Und das ist unsere Frage jetzt. Was ist das für eine Armut, von der er hier spricht? Der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Mit diesem Satz stellt Jesus sich in eine Reihe mit jenen Heiligen im Alten Testament, die so wie er arm waren in dieser Welt. Allem Anschein nach schwebte Jesus hier jene Geschichte vor, als Jakob das erste Mal nach Bethel kam. Die Sonne war schon untergegangen und Jakob musste sich beeilen, noch einen Platz zum Übernachten zu finden. Er hatte nichts, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Und dann nahm er einen Stein, setzte ihn an eine geeignete Stelle und dann legt er sich hinter diesem Stein, so im Schutz vor Wind, auf den Boden, kauert sich so hinter diesen Stein. Und diese Momentaufnahme gebraucht Jesus als ein Gleichnis für die Nachfolge. Jakob war auf der Flucht, denn Esau wollte ihn töten. Jakob wurde von seinem Bruder gehasst, verfolgt. Warum? Weil er den Segen Abrahams empfangen hatte. Dieser Segen auf ihm lag. Und nun muss Jakob alles verlassen, was er bisher besaß. Er muss aus Beersheba hinaus, er muss Vater und Mutter verlassen, seine Zelte, die vertraute Umgebung. Und vor ihm liegt ein Weg ins Ungewisse, ein Weg der Bedrängnis. Und da liegt er jetzt in dieser Nacht auf dem Boden, voller Unbehagen, was ihn erwarten würde, und wirft sein ganzes Vertrauen auf Gott. Das ist Nachfolge. Und jetzt müssen wir den Zusammenhang so sichtbar machen zu diesem Gleichnis vom Schatz im Acker. Da findet einer einen Schatz im Acker und er will um jeden Preis diesen Schatz gewinnen. Und deswegen vergräbt er den Schatz wieder, damit nicht ein anderer komme, damit nicht ein anderer ihm zuvor komme und diesen Schatz finde und ihn wegnehme. Und dann verkauft er alles, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen. Genau das ist es, was Jakob auszeichnet. Jakob will um jeden Preis den Segen haben von seinem Vater. Und er setzt alles daran, dass nicht ein anderer kommt, nämlich Esau, ihm zuvorkommt und diesen Segen ihm wegnimmt. Und dann, sobald er diesen Segen einmal hat, empfangen hat, gefunden hat, muss auch er alles hergeben, was er hat. Er muss alles verlassen, was ihm bis jetzt lieb geworden war. Und Gott führt ihn jetzt auf einen Weg in Bedrängnis und Armut. Er ist hier, er hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen könnte, um auf diesem Weg ihn jetzt auch zur Verheißung zu bringen, zu dem verheißenen Reichtum zu bringen. Das ist ein Bild für Nachfolge. Aber bisher haben wir nur die eine Seite dieses Bildes betrachtet. Es gibt auch eine andere Seite. Genau da, an dieser Stelle, wo Jakob auf dem Boden liegt, in dieser Nacht, da hat er einen Traum. Jakob sieht etwas in diesem Traum. Gott öffnet seine Augen. In dieser bedrängenden Stunde, in der Jakob nichts hat, wo er seinen Kopf hinlegen könnte, da gibt Gott ihm Augensalbe, dass er sehen kann. In diesem Traum offenbart er ihm das Geheimnis des Königreichs. zeigt ihm den Zugang zum Himmelreich. Jakob sieht im Traum einen Treppenaufgang, so muss dieses hebräische Wort verstanden werden, einen Treppenaufgang, der hochgeht, hochgeht bis in den Himmel hinein. Und als Jakob wieder erwachte, da war er außer sich. Und er sagt, dieser Ort hier, das ist nichts anderes als das Haus Gottes. Das ist das Tor zum Himmel. Wir hatten in Sprüche 4 gelesen, Vers 7, mit allem, was du besitzt, kaufe Einsicht. Wir sehen, Jakob musste alles verlassen, was er besaß, alles hergeben, hinter sich lassen, aber dafür gewinnt er jetzt Einsicht in das Geheimnis Gottes. Nämlich den Aufstieg zur himmlischen Herrlichkeit mit all ihren Schätzen. Das gehört auch zur Nachfolge. Also Bedrängnis und Armut, aber auf der anderen Seite der Gewinn, das Gold, der kostbare Besitz dieser Weisheit. Im Johannesevangelium, da lesen wir am Ende des ersten Kapitels, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Und auch da geht es um den Ruf in die Nachfolge. Folge mir nach, sagt Jesus dort. Und im letzten Vers dieses Kapitels sagt er zu seinen Jüngern, die jetzt aufgebrochen sind, um ihm nachzufolgen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet sehen, wie der Himmel offen steht und wie die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Da bezieht er sich genau auf diese Nacht, wo Jakob geträumt hat. Und es wird hier deutlich, er selbst ist dieser Ort, ist diese Stelle, wo Jakob den Stein aufgestellt hatte. Er selbst ist das Haus Gottes. Er selbst ist das Tor zum Himmel. Und wer ihm nachfolgt, erlangt die Erkenntnis Jesu Christi. Und in dieser Erkenntnis ist das Geheimnis Gottes verborgen. Wer ihn erkennt, findet diesen Treppenaufgang in den Himmel hinein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Traum Jakobs und dem Turmbau zu Babel. Jakob träumt von dieser Treppe, deren oberes Ende in den Himmel hineingeht. Und da in Babel, da bauen die Menschen einen Turm, das ist dann so, auch so eine sumerische Tempelanlage, muss man sich da denken, mit einem Treppenaufgang, die hinaufführen soll, bis zum Himmel. Und in diesem Gegenüber, 1. Mose 11 und 1. Mose 28, da sehen wir den Gegensatz zwischen der Weisheit der Menschen und der Weisheit von Gott. In der Weisheit der Menschen, da geht es darum, das Hohe zu erstreben, das Erhabene. Die Menschen arbeiten sich hoch. Sie wollen sich selbst den Weg zu ihrem Paradies schaffen. In der Weisheit Gottes ist es ganz anders. Da geht es um den Weg der Demütigung, der Niedrigkeit. Und da, in dieser im tiefsten Punkt, wo das Kreuz steht, da zeigt Gott die Pforte zum Himmel. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen. Aber wir haben noch nicht die Frage beantwortet, was für eine Art von Armut das ist, hier bei Jakob oder bei Jesus. Jakob sieht in dieser Nacht nicht nur einen Treppenaufgang, er hört auch ein Wort Gottes. Plötzlich steht Gott neben ihm und er sagt zu ihm, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Das heißt, das Land gehört Jakob, Gott hat es ihm als Besitz schon zugeteilt, aber obwohl ihm das ganze Land gehört, besitzt Jakob nicht einmal ein Bett, geschweige denn ein Haus in diesem Land. Und so ist es auch beim Samen Jakobs, beim Nachkommen Jakobs, bei Jesus Christus, beim Messias. Er hat gesagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen könnte. Er ist der Herr. Ihm gehört die ganze Erde. Alle Füchse und alle Vögel gehören ihm, aber während er über diese Erde geht, da gibt Gott ihm keinerlei Besitztum. Er hat nichts in dieser Welt. Er ist der Arme schlechthin. Aber der Vater sorgt für ihn. Er ist mal zu Gast bei Armen, mal zu Gast bei Reichen. Aber er hat keinen Besitz. Was soll das heißen? Das müssen wir jetzt noch vertiefen. Gehen wir zu Abraham. Seine Geschichte beginnt schon in 1. Mose 11 und das ist bemerkenswert, also unmittelbar nach dem Turmbau zu Babel. Wir sehen also in 1. Mose 11 den Plan der Menschen, wie sie in ihrer eigenen Weisheit diesen Turm und diese Stadt bauen. Und gleich im darauffolgenden Kapitel, 1. Mose 12, sehen wir den Plan Gottes. In seiner Weisheit ruft er diesen Mann, ruft ihn heraus aus dem Land der Chaldäer, das ist das Land der Babylonier. Und da lesen wir in Kapitel 12, Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Ruf entspricht genau dem Ruf in die Nachfolge im Neuen Testament. Denken wir an die Berufung des Levi, die uns in Lukas 5 beschrieben ist. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Da heißt es, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Oder Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 29, also unmittelbar nach diesem Gespräch mit dem reichen Jüngling, jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird hundertfach mehr empfangen und ewiges Leben erben. Das ist die Situation von Jakob gewesen und das ist die Situation hier von Abraham. Sie haben alles verlassen, ihr Zuhause verlassen, ihr Land, ihre Heimat, das Haus ihres Vaters. Und in Hebräer 11, Vers 8 heißt es von Abraham, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Er geht ins Ungewisse. Und das ist Nachfolge. Das sind die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Offenbarung 14. Abraham verließ alles und zog ins Land Kanaan. Und was gibt ihm Gott dort? Nichts. Du denkst vielleicht, Abraham war doch reich. Aber wir müssen lernen, die Bibel geistlich zu verstehen. Der Heilige Geist zeigt uns Abraham in seiner Armut. Abraham kam nach Kanaan. Und jetzt sagt Stephanus über ihn, wie er da im Land Kanaan war, in Apostelgeschichte 7, Vers 5, Gott gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und doch versprach er ihm, es ihm zum Besitztum zu geben. Gott gibt ihm keinen Besitz im Land, nicht einen Fußbreit, aber er hat das Versprechen Gottes. Er hat die Verheißung Gottes für dieses Land. Und genau das ist es, was Paulus auch von sich selbst sagt. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10. Er sagt von sich und von den Aposteln, wir sind unterwegs als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wer möchte, kann einmal Hebräer 11 aufschlagen. Wir wollen aus diesem Kapitel noch einige Verse anschauen. Zunächst einmal Hebräer 11, Vers 9. Und da kommen wir jetzt der Antwort schon etwas näher, was für eine Armut das ist. Vers 9, durch Glauben siedelte er, also Abraham, durch Glauben siedelte er sich als Ausländer im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten, gleich wie Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung. Abraham ist ein Fremder, er hat im Land kein Besitzrecht, kein Bürgerrecht. Kein Haus, also kein Zuhause. Gott gibt ihm nichts in diesem Land, keinen Fußbreit, aber er hat die Verheißung. Und davon lesen wir im nächsten Vers, Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die die Fundamente hat, deren Werkmeister und Schöpfer Gott ist. Geschwister, das ist erstaunlich, was hier steht. Die Stadt, die Fundamente hat. Gemeint ist das himmlische Jerusalem. Jetzt bedenken wir, in 1. Mose 11, da sehen wir, wie die Menschen anfangen, diese Stadt zu bauen. Diese Stadt Babel. Das ist die Stadt, die nicht die Fundamente hat. Das heißt, die ewigen Fundamente. Und ein Kapitel später, 1. Mose 12, da verlässt Abraham das Land seiner Heimat, seines Vaters, zieht in ein fremdes Land, hat dort keine feste Niederlassung, kein Besitzrecht, er kann also gar nicht bauen, er hat kein Grundstück da. Aber, so sagt es der Heilige Geist im Hebräer 11, in der Brust dieses Mannes war diese lebendige Hoffnung auf die himmlische Stadt Jerusalem. Das ist sein Reichtum, das ist sein kostbarer Besitz. Und wenn wir das so lesen, haben wir in 1. Mose 11, also die große Stadt Babylon, und in Kapitel 12, im Herzen dieses Mannes, schon die Hoffnung auf die himmlische Stadt Jerusalem. Dann Hebräer 11, die Verse 13 und 14. Diese alle, Abraham, Isaak und Jakob, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern. Gott hat ihnen Augensalbe gegeben. Sie sahen sie und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremder und Beisassen auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie sich nach einer Heimat sehnen. Seht, das ist der Sinn von diesem Wort. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen könnte. Obwohl dem Sohn des Höchsten alles gehört, er ist der Erbe, gibt sein Vater ihm keinen Besitz in der Welt. Nicht einen Fußbreit. Er ist arm in dieser Welt, aber nicht so, dass er ein Bettler wäre oder ein Obdachloser. Gott sorgt für ihn, sondern seine Armut zeigt sich so, dass er, anders als die Füchse und die Vögel, kein Zuhause hat, dass er keine Heimat hat, dass er Heimweh hat, dass er sich sehnt und dürstet und hungert nach dem Königreich seines Vaters. Wohin immer der Geist ihn treibt, empfindet er dieses Unbehagen, dieses Fremdsein und findet keinen Ruheplatz. Der Mensch in der Nachfolge Christi gleicht der Taube Noahs, die hin und her fliegt und auf der ganzen Erde nirgends einen Ruheplatz finden kann für ihre Füße. Er findet nichts in dieser Welt. Er verliert den Geschmack an dieser Welt. Er ist ihrer überdrüssig. Er kann die Verlockungen in dieser Welt, er kann ihnen nichts mehr abgewinnen. Er will sie nicht, ja, er hält sie für Dreck. Und er kann nicht länger sitzen im Kreis der Spötter. Er flieht ihre Vergnüglichkeiten, er flieht ihr närrisches Treiben und quält durch alles, was er sieht und hört, Tag für Tag seine gerechte Seele. Er verabscheut dieses Jagen nach dem diesseitigen Glück. Ja, er hasst sein Leben in dieser Welt. Er will nach Hause. Er mag ein bisschen was haben auf der Bank. Vielleicht hat er Haus und Garten, vielleicht einen guten Beruf. Aber was ist ihm das wert? Was ist ihm das im Vergleich zu Christus? Ob er äußerlich viel besitzt oder wenig, ob er Mangel leidet oder Überfluss hat, es macht für ihn keinen Unterschied. Er hat in dieser Welt nichts. Kein Erbteil, keinen Fußbreit. Er kann sich nicht gemütlich einrichten und sich ein wenig Ruhe gönnen. Er bleibt ruhelos, umgetrieben von dieser Sehnsucht, voller Unbehagen im Hause Babylon. Und seine Seele schreit: Gott! Mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Wir gehen weiter in Hebräer 11, Vers 17. Da lesen wir: Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Als er geprüft wurde. Das ist der Unterschied. Die Menschen, die an der Stadt Babylon bauen, die sich hier auf Erden ihr eigenes Paradies einrichten, die lässt er. Gott lässt sie bauen und pflanzen. Sie suchen die Weisheit Gottes nicht. Sie leben nach der Weisheit dieser Welt und Gott lässt sie. Aber die Menschen, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht, um diese Weisheit Gottes zu gewinnen, die lässt er nicht. Er führt sie auf verschlungenen Wegen. Er geht mit ihnen durch dunkle Täler. Er treibt sie in die Wüste hinaus. Er führt sie in Prüfungen, prüft ihren Glauben. Und wir haben vom Apostel Petrus gelernt, der bewährte Glaube, der im Feuer geprüft wird. Das ist der kostbare Besitz der Heiligen. Im Feuer ausgeglühtes Gold. Wenn dir das alles unbekannt ist, die Heimatlosigkeit in der Welt, das Unbehagen, von dem ich gesprochen hatte, die Bedrängnis, die Prüfungen, dann bist du noch nicht wirklich in seine Nachfolge eingetreten. Oder erst vor kurzem. Da bist du stehen geblieben. Noch unmündig. Noch unkundig. Du bist noch nicht in die Weisheit Gottes wirklich eingeführt worden. Aber wie geht das? Wie kommt man dazu? Wenden wir zum Schluss noch einen Blick auf Richten wir noch einen Blick auf Mose, Hebräer 11, ab Vers 24. Durch Glauben lehnte Mose als erwachsener Mann es ab, als ein Sohn der Tochter Pharaos zu gelten. Wollte er doch lieber zusammen mit dem Volk Gottes schlecht behandelt werden, als den vergänglichen Genuss der Sünde haben, weil er die Schmach des Christus für größeren Reichtum erachtete, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Wir sehen hier, dass Mose eine Entscheidung trifft. Er muss wählen. Auf der einen Seite steht das Leben in Ägypten, in dem er aufgewachsen war. Das ist ein vielseitiges, pulsierendes Leben am königlichen Hof. Als Sohn einer Pharaonentochter kam er in den Genuss eines prächtigen Lebens. Er genoss hohes Ansehen. Er hatte eine vielversprechende Perspektive für seine Zukunft. Und dann gab es da diese schier unbegrenzten Möglichkeiten, das Leben zu füllen, es reich zu machen. Das alles stand ihm auf der einen Seite zur Wahl. Auf der anderen Seite dagegen war das Leben seiner hebräischen Brüder. Sie waren versklavt, unterdrückt, fremd und arm. Wir haben gelesen, sie wurden schlecht behandelt. Und jetzt muss Mose wählen. Und er wählt die Bedrängnis des Volkes Gottes. Warum? Weil er die Schmach des Christus für größeren Reichtum erachtete als die Schätze Ägyptens. Das musst du verstehen. Das musst du im Glauben ergreifen. Du musst dich ausstrecken nach der Schmach des Christus. Nur durch sie kannst du wirklich reich sein. Und wenn du die Schmach des Christus erlangen willst, musst du bewusst in den Fußstapfen des Lehrers gehen. Mit ihm den Weg in die Niedrigkeit gehen. Aber dazu musst du die Richtung ändern. Mose kehrte den Schätzen Ägyptens den Rücken. Er verließ sein bisheriges herrliches Leben. Er ließ alles fahren, was er erlangt hatte. was er bisher geliebt hatte. Er trat gleichsam aus seinem ägyptischen Leben heraus. Zu Abraham hatte Gott gesagt, geh hinaus aus dem Land der Chaldäer, also aus dem Land der Babylonier. Und denselben Ruf finden wir auch im letzten Buch der Bibel. Und dieser Ruf gilt uns. Da heißt es in Offenbarung 18, Vers 4, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Hier ist die Rede von der großen Stadt Babylon. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Wir müssen aus dem babylonischen Leben heraus, an das wir uns schon so gewöhnt haben. Hinaus zu Jesus, der außerhalb des Tores gelitten hat. Wie es in Hebräer 13 heißt. Und da heißt es dann in Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, nach draußen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn du das Geheimnis Gottes verstehen willst, wenn du die Weisheit des Gekreuzigten erlernen willst, dann darfst du nicht länger nach der Weisheit der Menschen leben. Wenn du dein Herz darauf richtest, ein gutes Leben zu haben in dieser Welt, ein einfaches Leben, dann hast du die falsche Ausrichtung. Schaue nicht auf das Sichtbare, das dich reich machen kann, das dein Leben reich machen kann, erfüllen kann. Schaue auf das Unsichtbare, das dich wirklich reich machen wird. Wer reich werden will für die Ewigkeit, der muss sein Herz darauf richten, um jeden Preis dieses im Feuer ausgeglühte Gold zu kaufen, muss auf die Knie gehen und alles hergeben, was er hat. Sein Leben, seinen Leib, seine Zeit im Gebet darbringen als Opfergabe für Gott. Der muss dieser Welt sterben. Alles daran setzen, alles in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes zu wachsen, nach diesem Geheimnis zu graben und zu suchen wie nach verborgenen Schätzen und beten, dass Gott ihm Weisheit gebe. Wenn du diese Ausrichtung hast, dann kannst du die Schmach des Christus mit Freuden tragen, wie Mose. Dann wirst du, wenn Prüfungen kommen, dich nicht wieder herauswinden. Nein, dann wirst du im Geist dich freuen und den Herrn dafür preisen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Luther. Aus dem Jahr 1522. Darum, schreibt Luther, muss der Mensch sterben und dies Leben lassen, dass er ganz versinke und verschwinde in den Reichtum, den er jetzt im Glauben als bei einem kleinen Zipfel ergriffen hat. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dein Wort, denn dein Wort ist das höchste Gut, was wir auf dieser Erde finden können. Durch dieses Wort redest du selbst vom Himmel her zu uns. Wir wollen dir danken für dieses Gold und Silber in deinem Wort, für diesen Reichtum. Aber wir bitten dich, Herr, dass wir uns nicht nur darüber freuen, sondern dass wir deinem Wort gehorsam werden können. Nicht mit Seufzen, sondern mit freudigen Herzen. Wir bitten dich, Herr, dass du dich erbarmst und dass du unsere Herzen weit machst, um das zu verstehen, dass es hier schon Freude ist, hier schon Glückseligkeit ist, dir nachzufolgen. Den Weg hinter dir herzugehen, dir zu folgen, wohin du auch gehst. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen heute ansprichst. Und wir bleiben im Gebet und ich Ich möchte dich bitten, dass wir jetzt, ich gebe einen Moment der Stille, und wenn du jetzt spürst und weißt, dass du eine Entscheidung treffen musst, dass der Geist zu dir geredet hat, dann gib ihm jetzt eine Antwort. Lass diese Gelegenheit jetzt nicht an dir vorbeigehen. Wir werden einen Moment Stille. Herr Jesus Christus, du hast den Sieg errungen. Du hast die Pforte zum Himmel geöffnet, hast alles vollbracht. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch dich, Herr. Wir wollen dich preisen. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir neigen uns vor dir. Wir beten dich an. Amen.